Ja, ich habe eine spannende Botschaft heute für uns und wir haben das ja angekündigt in der WhatsApp. Alles auf den Kopf gestellt ist das Thema heute. Und ich wollte mal fragen in die Runde, was denkt ihr? Welchen Bibeltext könnte ich meinen, wenn es heißt, alles auf den Kopf gestellt? Es passt eigentlich zur momentanen Situation, die wir erleben. Ich habe gedacht, das ist interessant, weil ich bereite das schon längere Zeit vor, aber es passt zur weltweiten Situation, vielleicht auch zu unserer persönlichen Situation, aber ich möchte mich auf den Bibeltext beziehen. Ich möchte über die Bergpredigt sprechen. Und ich möchte einfach anfangen mit diesem Thema, weil das ist natürlich ein riesiges Thema, was man gar nicht jetzt in einer Botschaft abdecken kann. Aber ich habe ein schönes Zitat gefunden zur Bergpredigt, was mich zu dem Titel gebracht hat. Es stammt von einem englischen Philosophen, Schriftsteller, Gilbert Chesterton, und er hat gesagt: Liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben ist unmöglich, um dann festzustellen, dass nichts anderes möglich ist. Ich fand das ein ganz starkes Zitat. Alles auf den Kopf gestellt. Das müssen sich die Jünger gedacht haben, als Jesus mit der Bergpredigt anfing. Und ich möchte uns mal mit reinnehmen in diese Zeit. Wir haben ja letzte Woche den Jesus-Film gesehen. Diejenigen, die da waren, können sich das vielleicht noch so ein bisschen besser vorstellen, die Situation in der Zeit. Die Bergpredigt finden wir in Matthäus 5, Kapitel 5 bis 7. Das heißt, das war ganz zu Anfang des Dienstes Jesu. Er hatte seine Jünger gerade erst berufen. Das heißt, seine Jünger kannten ihn noch nicht wirklich. Ihre Vorstellung war, er ist der wahre König Israels, der uns befreien wird von dieser römischen Besatzungsmacht. In dem Film wurde das ja sehr schön dargestellt. Die Situation in Israel, in Jerusalem, war nicht gut. Es herrschte große Armut, Räuberbanden zogen durch die Gegend, es gab Aufstände, die ganz brutal niedergedrückt wurden. Und ihre Hoffnung war, jetzt kommt Jesus, sein Name Jesus bedeutet, der Herr rettet. Er wird uns retten von den römischen Besatzern. Er wird uns befreien. Er wird uns wiederherstellen und zu wahrer Größe wiederbringen, als Land, als Volk. Als Jesus anfing, wurden alle ihre Vorstellungen, stelle ich mir vor, in den Wind geblasen. Und ich sage euch, wenn wir uns näher damit beschäftigen, dann werden wir sehen, auch unsere Vorstellungen werden teilweise auf den Kopf gestellt. Ich glaube, es gibt keine herausfordernde Botschaft im Neuen Testament als die Bergpredigt. Es ist interessanterweise die längste aufgezeichnete Botschaft Jesu. Und was er tut, ist, er beschreibt uns eigentlich, wie das Leben im Reich Gottes aussieht. Für uns als Einzelne, aber auch für uns als Gemeinschaft. Mit anderen Worten, was macht ein Nachfolger Jesu, ein Jünger Jesu aus? Jesus stellt alles auf den Kopf, indem er uns aufruft, mit einem anderen Geist zu leben. Einem Geist, der genau entgegengesetzt ist zu dem, was die Welt eigentlich sagt, wie die Welt denkt, wie die Welt handelt. Und wir werden uns heute die Seligpreisung anschauen. Damit beginnt die Bergpredigt. Die Seligpreisungen sind wie das Tor quasi, was reinführt. Und wir sehen schon, wie die zentralen, die wichtigen Themen der Bergpredigt in den Seligpreisungen schon angesprochen werden. Das ist quasi eine Bergpredigt in Kurzform. Aber ich möchte ein bisschen ausholen, um uns ein paar Informationen zum Hintergrund des Briefes zu geben. Ich denke, es ist immer wichtig, wenn wir uns mit einem Text befassen in der Bibel, dass wir uns den Kontext anschauen. Warum ist der Kontext wichtig? Der Kontext schützt vor Mehrdeutigkeit. Wir wissen das. Wir kennen das zum Beispiel aus der Politik. Ein Politiker macht eine Aussage und wir hören nur den einen Satz und wir deuten den, aber wir haben nicht die ganze Botschaft gehört. Der Kontext schützt vor Mehrdeutigkeit. Er liefert uns zusätzliche Informationen. Und ich finde das ganz spannend, sich ein bisschen mit Matthäus zu beschäftigen. Wir haben ihn auch in dem Film kennengelernt und ich war ein bisschen überrascht von seiner Person. Holger hat mir gesagt, das wird noch besser, weil er begegnet ja Jesus und er verändert sich durch diese Zeit mit ihm. Obwohl es eben nicht explizit in dem Evangelium erwähnt wird, geht man davon aus, Matthäus, der Jünger Jesu, dieser Zöllner, hat das Matthäus-Evangelium geschrieben. Wenn wir Bergpredigt hören, wir kennen vielleicht Teile daraus, wie gesagt, die Seligpreisungen, wir kennen das Vaterunser, wir kennen vielleicht diese Worte Jesu, uns nicht zu sorgen, ganz bekannt. Wir kennen vielleicht dieses Gleichnis von den beiden Männern, der eine baut sein Haus auf den Felsen, der andere auf Sand. Was interessant ist, all das ist eine Botschaft. Das gehört alles zusammen. Kapitel 5, 6, 7 ist eine ganze Predigt. Matthäus spricht ganz bewusst zu einer jüdischen Zuhörerschaft. Er spricht ganz bewusst sein Volk an. Und deswegen beginnt er zum Beispiel auch mit dem Stammbaum Jesu. Für uns ist das langweilig. Warum tauchen da jetzt diese ganzen Namen auf? Für die Juden war das wichtig, weil der Stammbaum Jesu zeigte, er ist der Sohn Davids. Und da Matthäus zeigen wollte, dass Jesus der verheißene Messias ist, der, auf den alle Prophetien hindeuten, legt er anhand des Stammbaums da, schaut mal, da ist David in seiner Linie. Er ist ein Nachkomme Davids. Immer wieder lesen wir Matthäus Evangelium. Es gibt 41 Zitate insgesamt und es heißt dann immer wieder, damit erfüllt würde, was von dem Herrn oder von dem Propheten geredet wurde. Immer wieder macht Matthäus Hinweise auf Prophetien des Alten Testaments und zeigt, wie sie sich in Jesus erfüllt haben. Das geht so weit, das jetzt aufzuführen, aber das ist sein Anliegen. Er will zeigen, er ist der verheißene Messias und seine Geburt, sein Leben, sein Tod, all das ist Gottes Plan, da steckt eine Absicht dahinter. Also wir haben gesagt, Kapitel 1, Matthäus Kapitel 1, der Stammbaum Jesu. Dann Kapitel 1 und 2, das ist quasi wie die Weihnachtsgeschichte, die wir aus dem Lukas-Evangelium kennen. Jesu Geburt. Dann Kapitel 3 kommt Johannes der Täufer. Und hier kommen wir zu einer Schlüsselstelle im Matthäus-Evangelium. Es heißt, Kapitel 3, Vers 2, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist ein Schlüsselvers. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann geht's weiter. Taufe und Versuchung Jesu. Dann kommen wir in Kapitel 4, Beginn des Dienstes Jesu, endlich. Und was sagt Jesus? Kapitel 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er sagt genau das, was Johannes gesagt hat. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. In Jesus ist das Reich der Himmel nahe gekommen. Was ist das Reich der Himmel? Ich möchte es der Einfachheit halber mal mit dem Reich Gottes gleichsetzen. Das Reich Gottes ist der Bereich, wo Gott regiert. Gottes Herrschaftsbereich. In Jesus kommen wir unter Gottes Herrschaft. Und wie kommen wir in das Reich Gottes? Durch Buße. Was ist Buße? Man kann das ganz gut darstellen. Buße bedeutet Umkehr. Ich zeige euch, was Buße ist. Geh in die eine Richtung. Und plötzlich merke ich, Moment mal, ich gehe in die komplett falsche Richtung. Ich kehre um und ich gehe in die andere Richtung. Das ist Buße. Buße heißt Umkehr. Und wir kennen alle diesen bekannten Vers, Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehren werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Buße hat, denke ich mal, für viele Leute sowas Bedrohliches. Wisst ihr was? Ich finde, Buße ist was total Befreiendes. Und Buße ist nicht nur etwas, was wir einmal tun, wenn wir uns bekehren, wenn wir reinkommen in das Reich Gottes. Für einen Jünger Jesu ist Buße ein Lebensstil. Immer wieder stoßen wir auf Dinge, wo wir merken, ich gehe in die falsche Richtung oder ich denke in die falsche Richtung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Weil ganz oft merken wir, wenn wir die Bibel lesen, ich habe gedacht, das ist ganz anders. Aber jetzt lese ich, das ist so. Was tue ich? Ich tue Buße. Ich muss euch sagen, in der Ehe, ich stelle jetzt mal vergeben mit Buße tun gleich, ich bin so dankbar für Buße. Ich bin so dankbar, dass ich regelmäßig zu Holger gehen kann und sagen kann, Holger, das tut mir leid, was ich gemacht habe, das war total Mist. Ich kehre um. Buße ist was total Befreiendes und Buße sollte unser Lebensstil sein. Und ich glaube auch, dass Buße ein Schlüssel ist. Wir sagen, es ist der Eintritt ins Reich Gottes. Ich glaube, dass es auch ein Schlüssel ist für uns, wenn wir mehr von Gott erleben wollen, dass wir offen sind, umzudenken, dass wir offen sind, umzukehren, wenn wir merken, wir gehen in die falsche Richtung. Vielleicht habe ich euch jetzt schon zur Buße geführt, indem ihr anders über Buße denkt. Positiv, nicht negativ. Gut, wir kommen gleich zu den Seligpreisungen und ich warne euch, weil ich werde euch das nicht alles auslegen. Ich werde euch herausfordern. Wir werden uns nachher in Gruppen zusammenfinden und wir werden diese 8 Seligpreisungen erarbeiten und dann austauschen, was wir empfangen haben in den Gruppen. Aber ich möchte noch auf ein wichtiges Detail aufmerksam machen, das ich vorher auch nie gesehen habe, obwohl ich die Bergpredigt schon so oft in meinem Leben gelesen habe. Matthäus fängt an, Kapitel 5, Vers 1 und sagt, als er aber die Volksmengen sah, Jesus, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Wir sehen wieder, er spricht zu seinen Jüngern. Die Volksmengen sind auch da, die Volksmengen sind gekommen, weil sie hatten Jesus erlebt, sie hatten die Wunder gesehen und sie wollten mehr. Aber er spricht eigentlich zu seinen Jüngern. Was er macht ist, er zeigt, was ein Jünger ausmacht. Aber ich möchte hier auf was anderes noch eingehen. Es heißt, er stieg auf den Berg. Warum hebt Matthäus hervor, dass Jesus auf einen Berg steigt? Interessant ist, im Lukas-Evangelium finden wir auch Ausschnitte aus der Bergpredigt. Nicht das Ganze wie im Matthäus-Evangelium, nur einzelne Ausschnitte, aber es heißt dort nie, dass Jesus auf einem Berg war. Warum hebt Matthäus das hervor? Wann hat Gott das letzte Mal zu seinem Volk von einem Berg geredet? Ja, habt ihr das gehört? Sinai, der Berg Sinai, das Geben der 10 Gebote, 2. Mose 20. Ganz bewusst zieht Matthäus diese Parallele zu 2. Mose 20, wo Gott vom Berg die 10 Gebote gibt. Und ich möchte euch ein bisschen den Unterschied zeigen, weil das ist gewaltig. In 2. Mose 20 sagt Gott zu Mose, steig herauf auf den Berg, aber das Volk muss unten bleiben. Zieh eine Grenze um das Volk. Heiligt euch 3 Tage, ich komme runter. Und ihr dürft den Berg nicht berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss sterben, weil ich bin ein heiliger Gott. Nur Mose durfte hoch. Und dann am 3. Tag, das geht los, morgens schon mit Donner, mit Blitzen, Wolken. Ich meine, das war ehrfurchterregend. Das Volk hat nachher gesagt, Mose, wir wollen nicht mit Gott reden. Du redest mit Gott. Das war so ehrfurchterregend. Das ging um Leben und Tod. Und jetzt schaut mal, Matthäus Kapitel 5. Jesus sitzt da ganz entspannt auf dem Berg. Die Volksmengen sind da. Die Jünger sitzen um ihn herum und er legt das Gesetz aus. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Seht ihr diese Parallele? Das ist stark. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes und er legt es aus, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, in seinem Reich zu leben. Beide Male wird Gottes Gesetz verkündigt, doch Jesus verkündigt das vollkommene Gesetz der Freiheit. So stark. Okay, möchte jemand mal die Seligpreisung lesen? Das ist Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Hat jemand eine Bibel vor sich liegen?
Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind alle, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt.
Wie ich schon gesagt habe, wir finden 8 Seligpreisungen. Interessant ist, dass sich die ersten 4 auf die vertikale Ebene beziehen, quasi unsere Beziehung zu Gott, und die nächsten 4 auf die horizontale, auf unsere Beziehung zu dem Nächsten. Und das interessant erinnert an das erste Gebot, liebe den Herrn, deinen Gott, vertikal, und liebe deinen Nächsten, horizontale Ebene. Ich möchte nochmal, wenn wir da reingehen, klar machen, die Seligpreisungen sind keine To-Do-Liste. Es geht nicht um das Tun, es geht um das Sein. Es geht um die innere Einstellung, den Charakter eines Jüngers Jesu. Was zeichnet den Charakter eines Jüngers Jesu aus? Gott geht es immer ums Herz. Wir Menschen schauen immer, was tun wir? Was tut der andere? Und Gott sagt, ich schaue tiefer. Ich sehe das Herz. Deswegen sagt Jesus auch, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Wir können ein Lippenbekenntnis abgeben, aber Gott sieht immer, was im Herzen ist. Und er möchte diese, ich möchte mal sagen, Operation in unserem Herzen, dieses neue Herz uns geben. Interessant ist auch, dass jede Seligpreisung mit diesem glücklich oder glückselig, das ist auch stark. Glückselig bedeutet sehr glücklich, es spricht von der inneren Zufriedenheit, von einem Gesegnetsein. Warum kann Jesus Segen aussprechen? Wir denken ans Alte Testament, wo gesagt wurde, wenn ihr dieses Gebot nicht haltet, ihr kommt unter den Fluch, ja, immer wieder. 5. Mose 27, 28. Jesus segnet. Warum? Weil er zum Fluch für uns geworden ist. Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam. Jesus wurde für uns zum Fluch, damit wir in ihm gesegnet werden. Okay, ich möchte uns aufteilen in vier Gruppen. Wir haben gesagt, es sind 8 Seligpreisungen, das heißt, jede Gruppe würde 2 übernehmen. Ich glaube, es ist schöner, wenn die Gruppen ein bisschen größer sind, als wenn wir nur zu 2 zusammenkommen. Bevor wir in die Gruppen gehen, möchte ich euch noch sagen, worauf ihr achten solltet. Oftmals ist es so, wenn wir uns eine Stelle anschauen, wir springen meist zu dem, was bedeutet das für mein Leben. Wir gehen sofort zur Anwendung. Was sind die Auswirkungen? Ich möchte, dass wir ganz genau erstmal schauen, was sagt Jesus denn eigentlich? Was bedeutet das? Inwiefern steht das im Gegensatz zu dem, was ich gedacht habe oder was die Welt sagt oder denkt? Und dann erst, wie wende ich das auf mein Leben an? Was bedeutet das für mich, für uns persönlich? Okay, dann würde ich sagen, wir zählen wieder durch und kommen dann zusammen in den Gruppen. Ruth, wollt ihr beginnen? Habt ihr einen Sprecher?
Soll ich das so?
Ja, ja, schon. Ja.
Also, ihr könnt mich bitte ergänzen, was weiter? Ja. Also, wir haben selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass das bedeutet, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, vom Heiligen Geist erfüllt sind und geleitet werden, dass wir nie vollkommen werden sein, dass wir immer irgendwie das Gefühl haben, wir brauchen noch mehr, wir sind noch nicht wir sind noch nicht vollendet, wir sind immer noch auf dem Weg. Und dass das uns, wir müssen auch nicht auf alles eine Antwort haben, wir können Sachen einfach stehen lassen. Und dass dort drin uns das selig sein ist, dass wir dort drin können selig werden können, indem jetzt auch auf den Konflikt, auf den Krieg, müssen wir keine Antwort haben. Wir haben ihn nicht, wir wissen nicht, was Gott vorhat. Wir sind arm im Geist, aber wir sind selig, weil wir das stehen lassen und vor Gott ablegen. So. Und so geht es eigentlich in allen Beziehungen und Sachen, die passieren. Ist es etwa so gut ausgedrückt?
Leidtragend. Das Wort ist leidtragend. Ja, beim Victor heisst selig sind die. Ja, ich finde, dass die schönere Übersetzung bei mir steht, selig sind die da Leid tragen. Weil wir haben heute kurz darüber studiert, manchmal tragen wir aus Dummheit Leid, weil wir stark eigensinnig sind, ungehorsam. Dann tragen wir auch Leid, aber das ist eigentlich die eigene Sünde, die uns in das hinein tut, die eigene Sturheit. Aber das ist das Leid tragen, hat etwas damit zu tun, dass man am Leid, das, was am Feind einfach unserer Welt gelingt, dass man weiss, das ist der Feind, das ist nicht Gott, der mir das Leid schickt und man trägt Leid über das, dass das dem gelingt, in meinem Leben oder im anderen Leben. Und das ist ein anderes Leidtragen, als wenn ich um mich selber herumkreise und mich bemitleide oder so. Aber ich denke, das fürbittende Leidtragen, zu merken, was einem Feind gelingt und eigentlich nicht das ist, was Gott in unser Leben gelingen will, und dort mitfühlend, eben zum Beispiel für Bedista, das ist das, was wir aus diesem Vers heraus sehr nehmen. Mit dem Herz beteiligt ziehen. Ich möchte noch den Satz schnell, den Judy gesagt hat, das haben wir so als Grundlage gesagt. Die Bergpredigt ist wirklich kein Maßstab. In meinem Leben habe ich gemerkt, als ich zum Glauben gekommen bin, ich wollte ein guter Christ werden. Und das ist nur ein Krampf. Und das, was die Bergpredigt bewirkt, ist, wenn Jesus in meinem Herz lebt, wenn er Raum bekommt und wenn er von innen raus aus meinem Herz nachher deine Verhaltensweise kann bewirken kann, dann sind wir näher in dem. Aber das ist nicht durch meinen Kopf, es ist durch Gehorsam und durch Beziehung mit Jesus, wo dann eigentlich Bergpredigt in meinem Leben sichtbar wird.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gut.
Also wir hatten glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Und mir hat noch Wunder genommen, was ist, wie verhält sich jemand, der sanftmütig ist? Und da bin ich gegoogelt, da heisst es Bedeutung, ausgeglichen, ruhig, geduldig, wohlwollende Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonnenes Verhalten hervorbringen, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Also schon nur das hat mich gedacht, das ist ja gewaltig, was da aus drinnen steht, wo man sein sollte, wenn man sanftmütig ist. Und wir sind nachher zu dem Schluss gekommen, oder tut mich korrigieren, also alleine schafft man das unmöglich. Und da kam jetzt wieder, was auch du vorhin hast gesagt, die Buße tun. Also ich versuche so zu sein, sanftmütig zu sein, hier auf dieser Erde, aber ob man das kann, schafft oder nicht, das ist nicht alleine unseres, sondern es ist eigentlich Gnade, wenn man immer wieder Buße tut und zurückgeht und immer wieder das sucht. Und zu 6 sage ich nichts, dann gebe ich es weiter.
Freuen dürfen sich alle, die brennend darauf warten, dass Gottes Wille geschieht, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Gottes Wille ist da Gerechtigkeit gemeint. Jesus sagt, da freuen dürfen sich alle. Das haben wir eigentlich auch noch besprochen. Das heisst ja bei jedem Vers. Und dann ist die Eigenschaft, wer dieses und jenes erträgt oder durchmacht. Und ich habe mich gefragt, ja, jetzt freuen oder wann freuen? Und wir haben dann herausgefunden, dass Freude eigentlich irgendwann später wird eintreffen und wenn wir das nicht überleben. Also es gibt ein Reich nachher, wo die Freude dann wirklich zum Durchbruch kommt, weil die Sehnsucht auch gestillt wird, weil wir durchgehebt haben. Also das ist eigentlich eine Freude, die nachher wird eintreffen und nicht im Moment stattfindet. Und gleichzeitig ist mir dann nachher wieder aufgefallen, da steht alles im gleichen Satz. Freuen dürfen sich alle, die brennend darauf warten, dass Gottes Wille geschieht. Das geht für mich nicht ganz auf, es sind zwei. Die Freude müsste eigentlich jetzt schon eintreffen, wenn jetzt das Komma ist. Und es ist nicht die Frage an dich, an Gesetzeslehrer. Wenn die Freude kommt, ob jetzt oder später, ich weiß es nicht.
Ja, also was mich sehr betroffen hat, ist das glücklich sie nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden gesättigt werden. Also für mich heisst es, Jesus ermutigt mich, nicht gleichgültig auf der Erde zu leben. Also es heisst, alles was passiert, sowieso irgendwann wird Gott Gerechtigkeit machen. Sondern er ruft mich, um Gerechtigkeit umzugehen, wie die arme Frau ist immer wieder zum König gesagt, das muss passieren. Das muss passieren. Und wir sind einfach wirklich die Fahne auf der Welt von der Gerechtigkeit. Und wenn nicht wir als Fürbitter eintreten, also das ist eine Ermutigung, dass er uns in dem, ihr werdet, es ist einer, der über das alles wird gerichtet. Aber wir wollen hungrig sein von dem, wo Gott kommt. Weißt du, 7 und 8?
Also, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, ist eigentlich, wenn man es so liest, zuerst relativ selbsterklärend, hat mich einmal gedacht. Es hat mich noch Wunder genommen, was die Barmherzigkeit wirklich ist. Und das ist ein Charakter. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz in fremder Not und ist wie mitfühlend. Es geht doch ein bisschen ins Sanftmütige innen, genau. Also Unwissende lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten. Und wir haben auch darüber diskutiert, dass eben, wenn ich barmherzig bin mit meinem Mitmensch, dass ich das dann auch wie zurückbekomme. Genau.
Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Piaggio hat gesagt, so sein wie ein Kind. Einfach offen, unverblümt, ohne schlechte Absichten, einfach dort raus. Kommt mir gerade das Beispiel in den Sinn. Im Kindergarten, oder wenn du so nah mit dem Kind zusammen schaffst, dann hast du manchmal Mundgeruch. Und um das zu verhindern, habe ich dann einmal ein Täfel geschleckt. Und dann sagt er, oh, du schmeckst dann fein. Zum Maul aus. Also Sandra hat es auch gesagt, vielleicht, du stinkst zum Maul aus. Also, einfach reine Herzen, das wäre wie eine putzte Scheibe, Fensterscheibe. Also irgendwann hat jede Hausfrau das Gefühl, oh, jetzt müsste die Scheibe endlich wieder mal geputzt werden. Und wir sind in der Fastenzeit, wir gehen auf Ostern zu, wir wollen den Frühling, irgendwie gibt es wie neue Energie, um Sachen anzupacken, die man im Winter eher hat liegen lassen. Und dann ist es gut, wenn man auch das Herz wieder mal einfach Gott anhebt und so wie im Psalm 139 bittet, da heisst, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Wege. Manchmal sehen wir ja nicht, ob unser Herz vertappt ist. Aber wir wollen ein transparentes Leben. Und der Heilige Geist wird uns dabei helfen.
Ja, wir dürfen sagen, mir geht's gut. Es ist so schön, wenn wir hier untereinander dürfen austauschen. Danke viel, viel mal für alles, für alle Aufnahmen. Und ich danke auch so für alle Worte Gottes, die wir da dürfen begegnen. Und dass wir auch die Woche aus dürfen gesegnet sein. Wir danken dir viel, viel mal, dass du so treu bist, lieber Vater, und zu uns schaust. Amen.
Wir haben das 9. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und wir haben über Friedenstiften diskutiert und sind darauf gekommen, dass es wie etwas Aktives ist. Man muss, also jemand geht aktiv Friedenstiften und das ist wie eine Handlung. Und wir haben darüber geredet, dass jemand, der Friedenstiftet, nicht darf konfliktscheuch sein, weil man wie in den Konflikt hineingeht und eben Versöhnung schaffen und eben Friedenstiften. Wir haben darüber gehabt, dass es zwei verschiedene Arten von Versöhnung gibt. Versöhnung unter den Menschen, also zwischen Mensch und Mensch, und aber auch Versöhnung, also horizontale Ebene, wie du erwähnt hast, Judith, und die vertikale Ebene, Versöhnung mit Gott. Dann haben wir noch die Zenika. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört das himmlische Reich. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, dass es eigentlich recht paradox ist, weil niemand verfolgt werden will. Alle wollen eigentlich ein schönes Leben hier haben. Und gleich ist es wie das, was uns als Christen wie eigentlich ausmachen sollte. Dass wir, oder ja, wir sollten schon nicht verfolgt werden, sollte ich nicht sagen, aber glücklich können wir sein, wenn wir verfolgt werden, weil wir nach Gottes Willen leben, weil dann wissen wir sind auf dem richtigen Weg. Und der Teufel legt nur diesen Steine in den Weg, wo er weiss, die sind mit Gott unterwegs. Und wir haben ja auch darüber gehabt, so ein bisschen als Fazit, dass eigentlich, oder ja, klingt eben wie paradox, je schlechter dass es uns geht, desto sicherer können wir uns eigentlich sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Fast ein bisschen so. Und du hast noch gesagt, Judith, dass eben die Welt nicht unser Zuhause ist und dass wir so die Himmelsperspektive dürfen haben und unsere Belohnung dann im Himmel dürfen abholen.
Vielen, vielen Dank. Ja, also super, echt Hut ab vor euch. Das war klasse, was ihr da rausgeholt habt. Sehr, sehr gut. Ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen, was macht ein Jünger Jesu aus. Ich glaube, dass das ganz relevant ist für die Zeit, in der wir leben, weil Jesus ruft uns nicht auf, Bekehrte zu machen. Jesus ruft uns auf, Jünger zu machen. Und ich glaube, dass in dieser Zeit der Fokus zu sehr darauf liegt, Menschen nur zur Bekehrung zu führen. Und das ist wichtig, aber das ist nur der erste Schritt. Jesus ruft uns auf, Menschen zu Jüngern zu machen. Und was ist ein Jünger? Ein Jünger, sagt er uns in Matthäus 28, jemand, der alles bewahrt, was Jesus uns geboten hat. Das heißt, der demgemäß lebt, wie Gott es uns vorgibt in seinem Wort. Und deswegen müssen wir wissen, was macht ein Jünger aus? Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und finde das sehr bereichernd, muss ich sagen, sich damit zu beschäftigen. Und das war nur der Anfang. Wir werden da irgendwann noch tiefer reingehen. Und ich sage euch, wenn wir uns bis jetzt herausgefordert gefühlt haben, es wird noch doller werden. Jesus, wozu er uns aufruft, ist nichts anderes als radikal. Es ist wirklich radikal. Und zum Schluss möchte ich nochmal zur Apostelgeschichte kommen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle kennt, Apostelgeschichte 17, wo es heißt, jetzt sind die Jünger auch hierher gekommen nach Thessaloniki, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben. Und dieses Wort aufwiegeln könnte man auch, eine andere Übersetzung, ich glaube die Neue Genfer sagt, in Aufruhr versetzt haben. Mit anderen Worten, aufwiegeln bedeutet eigentlich das Unterste zu Oberst holen. Und da sind wir wieder genau am Anfang. Alles auf den Kopf stellen. Das ist eigentlich so, wie wir leben. Wenn wir das ausleben, was Jesus uns sagt, wir sind ein Affront für diese Welt. Wir gehen genau in die andere Richtung. Und wisst ihr, genau das macht unsere Schärfe aus. Genau das macht uns so attraktiv. Und ich glaube, das ist uns ein bisschen verloren gegangen in dieser Zeit. Und ich glaube, Jesus ruft uns ganz neu auf zu dieser Radikalität, dass wir ihn beim Wort nehmen, dass wir mutig sind, unseren Glauben ausleben, und das hat Kraft.